Deutschlandfunk. Tag für Tag.
75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird in diesem Jahr besonders eindringlich erinnert. Zum einen an die Opfer, zum anderen aber auch an den Widerstand. Zu beiden Gruppen gehörte Alfred Delp, einer der bekanntesten Katholiken im Widerstand. Der Theologe und Jesuit wurde 3 Monate vor Kriegsende von den Nationalsozialisten hingerichtet. Kirsten Serup-Bielfeld erinnert an Alfred Delp.
Es ist der 10. Januar 1945. Es ist der oberste NS-Richter Roland Freisler persönlich, der dem Ordensmann wegen Hoch- und Landesverrats den Prozess macht. Ein Prozess vor dem Volksgerichtshof.
Der Angeklagte, der Jesuit Alfred Delp. Ein schmaler Mann, aufrecht, standhaft, fast unerschrocken. Der Richter in scharlachroter Robe, Roland Freisler, ein Mörder im Talar. An seinen Händen klebt das Blut unzähliger zum Tode Verurteilter.
Im Namen des deutschen Volkes, ehrlose, feige Verräter, Sie werden mit dem Tode bestraft.
Das Urteil wird nicht sofort vollstreckt. Noch 3 Wochen führt Delp ein Leben auf Abruf, bis zum 2. Februar 1945. Die letzte Lektüre, die der Verurteilte vor seiner Hinrichtung erbittet, ist ein kleines Andachtsbüchlein von 1418. Es heißt De Imitatione Christi. Geschrieben hat es der niederländische Mystiker Thomas von Kempen. Es ist das Buch, das auch Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, in seiner Todesstunde gelesen hat.
Es ist nicht das einzige Mal, dass es im Leben dieser beiden Männer Parallelen gibt. Aus dem Offizier Ignatius, störrisch, aufbrausend, eigensinnig, wird ein Priester, ein Soldat Christi und Gründer eines der erfolgreichsten Orden der Kirchengeschichte, der Societas Jesu.
Alfred Delp, der 400 Jahre später sein Priesteramt antritt, scheint aus ähnlichem Holz geschnitzt zu sein. Ebenso störrisch, ebenso aufbrausend, ebenso eigensinnig. Schwierig im Umgang eben, sagt einer seiner heutigen Ordensbrüder, der Österreicher Andreas Badlock.
Ein pflegeleichter Ordensmann war Alfred Delp sicher nicht. Er war wirklich unbeliebt zum Teil. Er galt als schwieriger Charakter im Orden. Und das war eben seine Ungestümtheit, seine Spontanität, sein lautes Lachen hat manche in Rage gebracht, genauso wie sein Zigarrenkonsum. Mit dem wollte man lieber nicht so viel zu tun haben. Das ist eine gewisse Tragik.
Und doch passt der junge Delp durchaus zu Geist und Aura der Gesellschaft Jesu. Als Kämpfer, als Beter, als wortgewandter Prediger und mitfühlender Seelsorger. Als Verfasser von Schriften, die sich nicht darum scheren, quer zum Zeitgeist zu liegen. Als gehorsamer Sohn von Mutter Kirche, der aber nicht zurückschreckt, auch vor scharfer Kritik an dieser Kirche. Als Zeitkritiker und kantiger Intellektueller, dessen Studie über Martin Heideggers Sein und Zeit eine der ersten Auseinandersetzungen von katholischer Seite mit dem Philosophen überhaupt ist. Und als Streiter, der furchtlos widerstand und mit unerschütterlichem Glauben seinen Weg ging.
Delp hat mal einem Freund gegenüber sein Engagement im Widerstand begründet mit dem Hinweis, wer nicht den Mut hat, Geschichte zu machen, wird ihr armes Objekt, lasst uns tun. Delp wollte kein Objekt sein, er wollte kein Rädchen in einem System sein und er hat gesagt, das, was ich kann, was ich tun kann, das tue ich.
Die konfessionsübergreifende Popularität des evangelischen Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer hat Alfred Delp nie erlangt. Und doch ist sein politischer Widerstand auch eine Sache des Glaubens.
Delp, 1907 in Mannheim geboren, entstammt einer gemischt konfessionellen Ehe und entscheidet sich schon als 15-Jähriger für den Katholizismus. Er studiert Theologie im holländischen Falkenburg und in Frankfurt am Main. Schon früh erkennt er den totalitären Anspruch der nationalsozialistischen Weltanschauung. Es scheint, als habe er geahnt, was der fanatische Nationalsozialist Freisler später einmal so entlarvend herausbrüllen wird.
Nur in einem sind das Christentum und wir gleich. Wir fordern den ganzen Menschen.
Dann wollte er promovieren, einen deutschen Doktor machen. Er hatte einen sogenannten römischen Doktor. Und dann haben ihm die Nazis die Immatrikulation in München verweigert, weil er Jesuit war. Und so kam er dann im Juli 1939 zu den Stimmen der Zeit.
Die Stimmen der Zeit, die älteste Kulturzeitschrift Deutschlands, wird von der deutschen Provinz der Jesuiten herausgegeben. Andreas Badlock, ihr ehemaliger Chefredakteur, sieht in Delp, dem Kollegen von damals, ein Vorbild. Es prägt ihn bis heute. Als Christ, als Priester, als Jesuit.
Ich habe gesehen, dass jemand, anders als viele, viele andere, im Widerstand gegen Adolf Hitler war, dass er sich was getraut hat, auch anders als andere Jesuiten. Und das hat mir imponiert.
Und in Zeiten der Not wird Delp auch zum Anwalt der Armen.
Sie müssen nachvollziehen, dass Delp ja groß geworden ist in einer Zeit, wo Deutschland gestöhnt hat unter den Reparationsleistungen aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wo es wirtschaftlich einfach sehr, sehr schwierig war. Also er hat eigentlich am eigenen Leib gespürt, was Not bedeutet. Und das hat ihn vermutlich einfach auch sensibilisiert für soziale Fragen. Und während seiner eigenen Studienzeit eben dann ist 1931 Quadragesimo Anno erschienen, eine Sozialenzyklika von Pius XI., die hat er gründlich gelesen und analysiert. Und so ist eben mit der Zeit ein Gespür dafür entstanden, was soziale Analyse bedeuten kann.
Nur 2 Jahre bleibt Delp Redakteur bei den Stimmen der Zeit. Im April 1941 wird das Blatt von den braunen Machthabern beschlagnahmt. Die Redaktion geschlossen.
Alfred Delp bekommt eine neue Aufgabe als Seelsorger in München, wo er nicht davor zurückschreckt, sich über Gestapo-Beamte lustig zu machen, die seine Predigten eifrig stenografieren.
Und in dieser Phase dann ist der Provinzial auf ihn zugekommen, Pater Augustinus Rösch, und hat ihn in den Kreisauer Kreis zu Helmut James, Graf von Moltke, geholt.
Der Kreisauer Kreis, benannt nach dem niederschlesischen Gut des Grafen Helmut James von Moltke, ist keine Widerstandsgruppe im strengeren Sinn. An einen gewaltsamen Umsturz ist nicht gedacht. Stattdessen entwirft man hier Zukunftspläne, skizziert auf dem Reißbrett, wie ein Deutschland nach dem Krieg und ohne Hitler aussehen könne.
Die Gruppe, die erstmals 1940 zusammenkommt, besteht, durchaus ungewöhnlich, aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus Adligen, Diplomaten, Offizieren, Gewerkschaftern, Vertretern der Arbeiterbewegung, aus Atheisten, Protestanten und Katholiken. Unter ihnen die Jesuiten Augustin Rösch und Lothar König.
1942 und 1943 nimmt Delp an mehreren Treffen des Kreises teil. Wiederholt stellt er seine Wohnung für heimliche Zusammenkünfte zur Verfügung. Vor seinen Ordensbrüdern muss Delp seine Aktivitäten geheim halten. Denn die offizielle Kirche damals schwankt zwischen Gehorsam und Verweigerung, zwischen Mut und Kleinmut, zwischen Widerstand und Anpassung.
Dass Delp im Widerstand ist, dass Rösch im Widerstand ist, mit dem Kreisauer Kreis zu tun hat, dass Lothar König, der der Kurier war zwischen dem Kreisauer Kreis und Delp, auch sich konspirativ betätigt, das war der breiten Masse der Jesuiten nicht bekannt. Karl Rahner zum Beispiel wusste es und Delp hat ihn mehr oder weniger regelmäßig auch von seiner konspirativen Tätigkeit informiert.
Mit anderen Kreisau-Mitgliedern entwirft Delp eine Nachkriegsneuordnung für ein demokratisches Deutschland und ein neues Europa. Allerdings wissen wir nicht genau, wie dieses neue, andere und bessere Deutschland ausgesehen hätte.
Dieses Manuskript mit dem Arbeitstitel »Die dritte Idee«, das ist leider verloren gegangen. Man kann da einiges rekonstruieren und natürlich ging es Delp vor allem auch um eine Entschärfung des Konflikts mit der Arbeiterklasse. Und es ging da wirklich darum, wie könnte Deutschland ausschauen nach diesem NS-Terror. Und im Kreisauer Kreis haben sich ja Leute gefunden beider Konfessionen. Und das hat im Übrigen auch einige Probleme erzeugt, weil es ja durchaus konfessionelle Unterschiede gab. Es war einfach der Versuch, mal vorzudenken, wie könnte das weitergehen.
Auch über die Rolle der Kirche nach dem Krieg denkt Alfred Delp nach.
Für ihn war ganz klar, dass sich die Kirche, wie er sagt, verschleißen muss für den Menschen. Er hat eine sehr scharfe Kirchenkritik geübt. Er wollte eine ökumenische und eine diakonische Kirche. Er wollte eine missionarische Kirche. Es ist weitgehend unbekannt, dass die Vokabel Deutschland, Missionsland schon bei Alfred Delp auftaucht. Und es ging ihm darum, den Menschen wieder gottfähig und religionsfähig zu machen. Und es war hineingesagt in eine Zeit, in der politische Systeme den ganzen Menschen forderten.
Im Januar 1944 wird Helmut James Graf von Moltke verhaftet. Daraufhin schließt sich ein Teil des Kreisauer Kreises, zu dem auch die drei Jesuiten Delp, Rösch und König gehören, der Umsturzbewegung des Grafen Stauffenberg an. Von dessen Attentatsplänen auf Hitler am 20. Juli 1944 allerdings ahnt Delp nichts.
Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, krepierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nur mehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen.
Des Führers Wunsch ist den Schergen des untergehenden Nazireichs Befehl.
Am 28. Juli, 8 Tage nach dem Attentat, passen Gestapo-Beamte Delp nach der Messe ab und verhaften ihn. Nach einigen Tagen im Münchner Gestapo-Gefängnis wird er in das Strafgefängnis Berlin-Tegel gebracht. Dort legt er bei einem Mitbruder die ewige Profess ab. Er unterschreibt mit gefesselten Händen. So schlägt der Häftling Nummer 1442 das Angebot der Gestapo aus, sein Leben durch den Austritt aus der Gesellschaft Jesu zu retten.
Wollen Sie sagen, brüllt Roland Freisler den von der Folter gezeichneten Delp während des Prozesses an, dass der Staat geändert werden soll? Ja, antwortet Delp. Das ist sein Todesurteil. In sein Tagebuch notiert er:
Kürzlich las ich bei Plato, das ist das höchste Unrecht, das sich in der Form des Rechts vollzieht.
Und da bäumt sich nochmal alles in Alfred Delp auf. Und gleichzeitig ist er auch getragen von der Gewissheit, es hat sich gelohnt zu widerstehen.
Alfred Delp wird am 2. Februar 1945 in Plötzensee gehängt.
Laut Führerbefehl wird seine Asche in alle Himmelsrichtungen verstreut. Nichts soll mehr an ihn erinnern.
Kirsten Serup-Bielfeld über Alfred Delp, nach dem in Deutschland heute viele Straßen und auch Dutzende Schulen benannt sind.